Herzlich willkommen zu unserem umfangreichen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Julian Walz und ich werde dich heute auf eine aufregende Reise durch einen Teil der Geschichte unserer Schule, des Erasmus-Gymnasiums Amberg, mitnehmen. Hierbei wird der Fokus vor allem auf dem Schulalltag in den Krisenzeiten liegen. Oder anders und präziser formuliert, welche Auswirkungen hatten die beiden Weltkriege auf den Schulalltag und den Unterricht am humanistischen Gymnasium, dem heutigen Erasmus-Gymnasium? 6 Schülerexperten werden uns bei dieser Reise begleiten und uns vieles über einige sehr ernste Phasen unserer Schulgeschichte berichten. Ich darf nun unseren ersten Experten, Max Frundke, begrüßen, der sich auf das Thema Erster Weltkrieg spezialisiert hat. Welche Folgen hatte denn dieser Krieg auf die Schule, die ja 1918 noch humanistisches Gymnasium hieß, und die Schüler?
Am besten fangen wir bei der Wiedereingliederung der Schüler an, welche in diesen grauenhaften Krieg eingezogen worden waren und die sich freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet hatten. Die Wiederaufnahme wurde vor allem durch sogenannte Kriegssonderkurse erzielt, in welchen der Stoff des Jahres wiederholt wurde und Notklassenprüfungen bzw. in Notreifeprüfungen abgeprüft wurde.
Was ist der genaue Unterschied zwischen Klassenprüfungen und Reifeprüfungen?
Das ist eine berechtigte Frage. Vergleichbar ist die Reifeprüfung mit dem heutigen Abitur. Bei Klassenprüfungen handelt es sich um normale Schulaufgaben.
Du hast eben erwähnt, dass sich Schüler freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet hatten. Warum haben genau die Schüler das getan?
Als die Schule am 16. September 1914 begann, fehlten tatsächlich schon eine Anzahl von Schülern, die sich als Kriegsfreiwillige gemeldet hatten. Dafür gab es nun einige Gründe. Zum einen wollten sie ihre Väter oder Brüder unterstützen, welche eingezogen worden waren. Zum anderen herrschte die allgemeine Überzeugung, dass der Krieg der Verteidigung Deutschlands diene und eine nationale Aufgabe sei, für die man sich einsetzen müsse. Die Kriegsbegeisterung unter den jungen Männern war allgemein sehr groß. Im Laufe des ersten Kriegsjahres standen bereits 53 Schüler aus den 6. bis 9. Klassen unter Waffen. Im Schuljahr 1917-18 waren es 101 von 408 Schülern. Am Ende dieses Schuljahres befand sich kein Schüler mehr in den oberen 3 Klassen. Auch Lehrer waren übrigens zum Kriegsdienst eingezogen. Das zeigt, dass die Außenwirkungen des Krieges auf die Schüler des Gymnasiums enorm waren.
Wie verlief nun während der Kriegszeit der Schulalltag? Lief die Schule normal weiter?
Im Zuge der Mobilmachungen in Amberg belegten Truppen Schulräume. Diese wurden aber bald wieder freigegeben. Die Turnhalle jedoch diente bis zum Kriegsende als Reservelazarett. Erstaunlich ist, dass trotz der Probleme der Unterricht fast ohne Ausfälle stattgefunden hat. Klassen wurden zwar zusammengelegt und der Wahlunterricht entfiel, aber sogar die Turnstunden konnten in Räumen der Malteser Brauerei stattfinden. Die an der Schule verbliebenen Schüler mussten sich allerdings an besonderen Aktionen beteiligen, wie etwa an der Sammlung von Altstoffen aller Art, von Edelmetallen oder dem Umtausch von Goldmünzen gegen Papiergeld. Sie sammelten unter anderem für die städtische Kriegsfürsorge, den Hilfsvereinen deutscher Frauen oder die U-Boot-Bootspende. Außerdem betrieben sie an Wochenenden Jugendkompanien vor militärische Übungen.
Wie gestaltet sich denn für die Schule die Versorgungslage während des Krieges?
Die Versorgungslage wurde vor allem für das Studienseminar, heute würde man vom Internat sprechen, im Laufe der Kriegsjahre immer schlechter. Die Lebensmittelrationen wurden immer geringer, auch Kohle fehlte, sodass zum Beispiel der Physik- oder Zeichensaal nicht mehr beheizt werden konnte. In den Sommermonaten kam ein Drittel bis zur Hälfte der Schüler barfuß zur Schule. Die Kriegszeit forderte also alle Kräfte und hat das Schulleben stark beeinträchtigt.
Nach dieser Beschreibung des Schulalltags während des Ersten Weltkriegs darf ich nun einen Kenner der Revolution von 1918 und deren Auswirkungen auf das humanistische Gymnasium begrüßen. Hallo, Raphael Junkes.
Grüß dich, Julian. Ich freue mich, den Podcast mitgestalten zu dürfen und ich kann vielleicht einige interessante Informationen geben. Ja, wie wir eben schon gehört haben, begann die Revolution im November des Jahres 1918. Die Schüler des humanistischen Gymnasiums hatten jedoch nur geringes Interesse an den Vorgängen und der Unterrichtsbetrieb lief eher ungestört weiter. Eine Auswirkung der neuen Freiheit bestand darin, dass sich auf ministeriellen Erlass hin ein Schülerausschuss gebildet hat. Die durch diesen eingeführte Neuerung bestand darin, dass rote Mützen nach Klassen unterschiedlichen Bändern als Kopfbedeckung für die Schüler eingeführt worden sind.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf.
Ja, kein Problem.
Handelt es sich hierbei um die Mützen, welche auch auf der Ausstellung aufzufinden sind?
Ja, genau. Also diese knallroten Mützen waren das Erkennungszeichen der Schüler des humanistischen Gymnasiums. Diese Neuerung war jedoch keine revolutionäre, sondern eine recht reaktionäre. Der Schülerausschuss wurde zudem nach kurzer Zeit wieder abgesetzt. Einige Änderungen blieben jedoch bestehen. So wurde von da an den Schülern der oberen Klassen im Studienseminar das Zeitunglesen erlaubt, ebenso wie das unbegleitete Ausgehen. Zum Ausgang der Revolution möchte ich Folgendes anmerken. Als am 10. April 1919 die Räterepublik, die nur wenige Tage bestanden hatte, gestürzt wurde, meldeten sich auch vom Gymnasium Teilnehmer der Sonderkurse und Schüler aus den oberen Klassen als Freiwillige zu den Freikorps, um gegen die Anhänger der Räterepublik vorzugehen.
Um noch einmal auf die revolutionären Neuerungen zu sprechen zu kommen. Für uns heute wirkt es befremdlich, dass vor der Revolution die genannten Freiheiten wie das Zeitungslesen oder das Ausgehen ohne Begleitung untersagt waren.
Ja, das stimmt. Ich stimme dir dazu. Weitere Änderungen gab es während der Konsolidierungsphase, also als sich die Verhältnisse wieder gefestigt hatten. Etwas, worüber sich vor allem die Schüler gefreut haben dürften, war die Wiedereinführung der Frühlings- und Weihnachtsferien, man muss sich das mal vorstellen, sowie die Wiederaufnahme von Sportfesten und Ausflügen.
In welchem Zeitraum fand denn diese Konsolidierung der Verhältnisse statt?
Der genaue Zeitraum ist generell etwas schwer zu bestimmen. Für das humanistische Gymnasium ist die Konsolidierung auf das Schuljahr 1919-1920 anzusetzen.
Ah, okay. Aber eine Frage hätte ich ja noch, und zwar, wie kann man sich diese Ausflüge vorstellen?
Ja, hierbei handelte es sich vor allem um Wanderungen oder auch ganz neu um Führungen in Fabriken, die dem neu eingeführten Unterrichtsprinzip der staatsbürgerlichen Erziehung entsprachen. Ein weiterer gravierender Unterschied wurde durch die Zulassung von Mädchen an der Schule erreicht. Anfangs waren es noch recht wenige, aber mit der Zeit stieg deren Zahl langsam an. Zusätzlich setzte sich, darüber haben sich vermutlich vor allem die Jungen gefreut, das Fußballspiel durch.
Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Stimmung während des ersten Fußballspiels auf dem Gelände war.
Ja.
Ich danke für diesen aufschlussreichen Informationen im Zusammenhang mit der Revolution von 1918.
Ja, kein Problem, immer wieder gerne.
Nun tauchen wir mit unserem dritten Experten, Johannes Rosenbohm, in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs ein.
Ja genau, hallo allerseits. Ich habe mich vor allem mit der Personal- und Raumsituation am humanistischen Gymnasium in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Hierzu ist zunächst zu sagen, dass es im Zuge der Entnazifizierung durch die Alliierten zu Verhaftungen kam, die auch das humanistische Gymnasium betroffen haben. Durch die amerikanische Militärregierung wurden Personen festgenommen und inhaftiert, die in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen innehatten. So wurde der bisherige Schulleiter Karl Ludwig verhaftet und nach Überprüfung durch Meldebögen aller Lehrer außer Dr. Xaver Gabler entlassen.
Hatte man dadurch aber nicht einen massiven Lehrermangel an der Schule?
Das war durchaus der Fall. Deshalb hat man Lehrer aus ihrem Ruhestand reaktiviert und der 66-jährige Dr. Franz Xaver Gabler wurde 1945 mit der Leitung der Anstalt beauftragt. Aber damit nicht genug. Der Schule wurden zusätzlich junge Studienassessoren zugeteilt.
Was genau sind Studienassessoren?
Bei Studienassessoren handelt es sich um junge Lehrer, welche ihr zweites Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen hatten und nun auf die Probe in den öffentlichen Schuldienst übernommen wurden.
Ah, okay. Und wie lief der Unterricht weiter? Denn während des Krieges gab es ja deutliche Veränderungen und Einschränkungen. Um unsere Zuhörer aufzuklären, fasse ich die Unterrichtssituation im Zweiten Weltkrieg kurz zusammen. Also der Unterricht wurde im Krieg durch Stundenkürzungen, durch Luftangriffe und die Nutzung des Schulgebäudes als Lazarett massiv eingeschränkt. Auswärtige Schüler konnten während der andauernden Fliegeralarme nicht in die Schule gelangen. Und wie bereits im Ersten Weltkrieg hat natürlich eine sehr große Anzahl an Schülern und Lehrern gefehlt, welche in den Wehrdienst eingezogen worden waren.
Viele Einschränkungen bestanden leider auch nach Ende des Krieges noch weiter. Im Oktober 1945 wurden Einschreibungen der Klasse 2 bis 8 möglich, das heißt also in allen Jahrgangsstufen mit Ausnahme der ersten Klasse. Der Grund lag darin, dass die Volksschulen noch nicht geöffnet waren, was zu einem großen Andrang geführt hätte. Die erste Klasse wurde erst Anfang Dezember zeitgleich mit den Volksschulen geöffnet. Zu Beginn des Schuljahres 1945-46 zählte man 284 Schülerinnen und Schüler.
Haben Sie gerade gesagt, die Klassen 1 bis 8? Warum?
Das liegt daran, dass die erste Klasse der heutigen 5. Klasse entspricht und die 8. Klasse der heutigen 12. Im Dezember 1945 wurde schließlich der Unterrichtsbeginn des humanistischen Gymnasiums gestattet, nachdem zuvor regelmäßige Meldungen an die Militärregierung über Räume, Utensilien, Lehrpläne usw. gemacht worden waren. Ein Mangel, der aber weiterhin bestehen blieb, war die Raumnot. Man suchte dringend nach passenden Unterrichtsräumen, da das Gymnasium bis 1947 als Versehrtenambulatorium genutzt wurde. Anfangs wurden Gasthäuser in Aussicht genommen. Dies hatte sich jedoch geändert, als dem Gymnasium 6 Räume im Landesgerichtsgebäude von der Aufbauschule zur Verfügung gestellt wurden. Hierbei musste das Gymnasium Schulbänke zur Verfügung stellen. Außerdem fand der Unterricht nur nachmittags statt, da vormittags die Aufbauschule die Räume benötigte. Ab Oktober 1946 wurden zusätzliche Räume in der Luitpoldschule beansprucht und ab Sommer 1947 wurde der Unterricht wieder langsam in das Schulhaus am Kugelbühl verlagert.
Die Rückkehr in das ursprüngliche Gebäude ist ja dann trotzdem recht schnell passiert. Ich danke dir vielmals für den Einblick in diese schwierige Zeit mit gravierenden Folgen für die Schüler. Und es geht direkt weiter mit unserer nächsten Expertin Antonia Stegmann zum Thema Schulklima und Unterrichtsdurchführung.
Guten Tag, liebe geschichtsinteressierte Zuhörer. Also fangen wir einfach direkt beim Schulklima an, denn da hat sich so einiges nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. So wurden die Schüler in die neue Staats- und Gesellschaftsform eingeführt, was mit dem Abbau des autoritären Erziehungssystems einherging.
Was genau ist das autoritäre Erziehungssystem?
Also bei einer autoritären Erziehung musst du dich, wie bereits im Namen ausgedrückt, einer übergeordneten Autorität unterordnen. Dies wäre im Falle der Schule die Lehrer, welche über jegliche Handlungen und Wünsche der Kinder entscheiden. Das heißt, dass das System sehr stark auf Strenge und Disziplin ausgelegt ist. Der Abbau dieses Systems sollte durch Gründung des Collegiums Politicum am humanistischen Gymnasium vorangetrieben werden. Hierbei handelte es sich um einen Debattierclub, welcher die Selbstständigkeit der Schüler stärken sollte.
Warum sollte?
Dies liegt daran, dass der Debattierclub nicht die Aufmerksamkeit bekam, welche er benötigt hätte, weshalb er relativ schnell wieder aufgelöst wurde. Aber so schnell wurde nicht aufgegeben, die Mitsprache der Schüler und Schülerinnen zu stärken. Im Schuljahr 1953-54 wurde auch noch heute sehr beliebte und attraktive Schüler mit Verantwortung, kurz SMV, gegründet. Zudem wählten die Schülerinnen und Schüler Klassensprecher. Das Ziel dieser neuen Bereiche an der Schule war es, den Schülern mehr Verantwortung zu übergeben, was sie auch das spätere Leben vorbereiten sollte. Außerdem sollten auch die Gemeinschaftssinn gefördert werden.
Das sieht man auch heute noch, wie beliebt diese Möglichkeiten der Mitwirkung bei den Schülern sind, um die Schule verantwortungsbewusst und voranschauend mitzugestalten.
Allerdings, aber nicht alles lief so gut wie die allmähliche Veränderung des Schulklimas. Im Jahr 1945-46, also direkt nach dem Weltkrieg, gab es unzählige Probleme bei der Unterrichtsdurchführung. Zum einen gab es, wie wir vorhin bereits erfahren haben, einen großen Mangel an Lehrern und Räumen, aber auch genehmigte Schulbücher und Hefte waren nicht vorhanden.
Die Bücher und Hefte waren vermutlich auf den Nationalsozialismus ausgelegt.
Ja, genau. Aber es gab noch weitere große Probleme, denn da der Unterricht nur nachmittags im Landgerichtsgebäude stattfand, war es den Lehrern nicht möglich, in dieser kurzen Zeit mit begrenzter Raumzahl alle Fächer zu unterrichten. Dies führte zu einem Wegfall mehrerer Fächer bei Schulanfang. In den ersten Wochen bzw. Monaten wurden Geschichte, Geografie und Religion wieder mit eingegliedert. Fächer wie Turnen, Zeichnen oder Musik wurden erst 2 Jahre später bei Rückkehr in das Gymnasialgebäude wieder in den Unterricht aufgenommen.
Wie genau haben es die Lehrer trotz Lehrermangel, Raummangel und Büchermangel geschafft, diese große Anzahl an Schülern zu unterrichten?
Das haben sie geschafft, indem sie die Klassen in eine sogenannte Unterabteilung, das heißt Klassen 1 bis 4, und eine Oberabteilung mit den Klassen 5 bis 8 unterteilt und diese Abteilungen im Wechselunterricht unterrichtet haben.
Also wie in Zeiten von Corona.
Ja, genau.
Alles klar, ich danke dir für diesen interessanten Beitrag zu unserem Geschichtspodcast. Weiter geht es mit der Situation der Schüler, vorgetragen von Nagler Emma.
Guten Tag Julian, guten Tag liebe Zuhörer. Diesem Thema kommt meiner Meinung nach große Bedeutung zu, da die Kriegs- und Nachkriegszeit auf den einzelnen Schüler große Auswirkungen hatte. Die Nachkriegszeit war, wie bei jedem Krieg, von Änderungen und Knappheit an Gütern aller Art geprägt. In Amberg hat sich dies bemerkbar gemacht an mangelnden Schlafplätzen für auswärtige Schüler, da diese für Flüchtlinge und andere Zwecke benötigt wurden. Die direkte Folge war, dass viele auswärtige Schüler abgewandert sind, um in anderen Orten einen passenden Schulplatz zu ergattern. Zu diesem wurden Sonderlehrgänge für Kriegsteilnehmer ins Leben gerufen, um diese nicht zu benachteiligen.
Diese Kriegssonderlehrgänge kann man sich wie in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs vorstellen, oder?
Ja, also das Prinzip, die Lücken, welche durch den Kriegsdienst entstanden sind, zu schließen, ist das gleiche. Weitere positive Änderungen waren die Fahrten und Ausflüge ab dem Jahr 1948. Hierbei handelt es sich vor allem um Opernaufführungen, Ausflüge ins Landgericht oder Lernfahrten und ab Ende der 60er Jahre dann auch um Abiturfahrten.
Weitere Informationen zu den Fahrten könnt ihr aus einem Film der Ausstellung bekommen.
Aber auch Feiern und andere Veranstaltungen sind wieder abgehalten worden. Eine davon war das Studiengenossenfest, welches alle 25 Jahre stattgefunden hat.
Ich kann mir vorstellen, wie das den Schulalltag der Schüler zum Positiven verändert hat. Allerdings hat unser nun letztes Thema mindestens genauso großen Einfluss auf den Schulalltag. Wir dürfen Florian Schneider in unserem Podcast begrüßen, welcher sich mit der Wiederinbetriebnahme des Gymnasialgebäudes am Kugelbühl beschäftigt hat.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Also, das Gymnasialgebäude wurde ab Juli 1947 renoviert und das Versehrtenambulatorium, welches sich zuvor im Gebäude befand, wurde aufgelöst. Das alles geschah recht schnell, denn schon 2 Monate später konnte der Unterricht im Blauen Schloss wieder aufgenommen werden.
Und wie kann man jetzt diese Schnelligkeit erklären?
Das liegt ganz einfach daran, dass mit der Wiederherstellung des Gebäudes nicht gemeint war, dass alles perfekt war. Denn es war eher das Gegenteil der Fall. Die Unterrichtsmaterialien waren entweder verschwunden oder komplett ungeeignet. Es waren viel zu wenig Klassenzimmer vorhanden, da es zu der Zeit 14 Klassen gab, jedoch nur 10 brauchbare Klassenzimmer. Außerdem waren Einrichtungsgegenstände wie die Stühle in der Aula unbrauchbar und mussten erneuert werden. Aber man war natürlich trotz all dieser negativen Aspekte froh über die Rückkehr in das Gebäude. Zudem freute man sich über fachspezifische Räume wie Physik, Musik oder Turnsaal.
Ich bin vor einiger Zeit durch die Schule gegangen und mir ist aufgefallen, dass auf dem Kriegerdenkmal auch Gefallene des Zweiten Weltkriegs genannt wurden.
Das ist richtig. Das Kriegerdenkmal wurde am Ende des Ersten Weltkriegs zum Gedenken an gefallene Schüler und Lehrer errichtet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es dann erweitert. Insgesamt waren 293 Schüler und 19 Lehrer in den Wehrdienst eingezogen worden. Traurigerweise sind davon 204 Schüler und 2 Lehrer gefallen.
Der Krieg hat also auch am Erasmus-Gymnasium viele Opfer gefordert.
Ja, es ist wirklich traurig, diese Kinder hatten eine Familie und hätten wohl eine blühende Zukunft vor sich gehabt, wäre da nicht dieser Krieg gewesen. Na gut, aber um den Podcast etwas positiv abzuschließen, möchte ich noch etwas über die im Jahr 1960 vorgenommenen Renovierungsarbeiten erzählen. Durch diese wurden die Schüler zwar durch Staub und Lärm im Unterricht gestört, doch konnte danach eine große Anzahl der Klassenzimmer wieder benutzt werden. Außerdem wurde die veraltete Heizanlage umgebaut, wodurch man im Winter auch in warmen Klassenzimmern sitzen konnte.
Ich danke Ihnen vielmals für die positive Abrundung des Podcasts über unsere Schule, des Erasmus-Gymnasiums. Ich danke auch unseren 6 Experten für die Teilnahme an unserem Podcast. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen haben oder mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchten, lassen Sie es uns wissen. Wir sind hier, um zu helfen. Bis zum nächsten Mal.